Willkommen bei Traces of Light. Elsbeth Horbati nimmt dich mit auf die Suche nach Menschen und Gemeinschaften, die in diesen schwierigen Zeiten Mut machen.
Guten Tag, ich bin Elsbeth Horbati und gerade 70 geworden. Eine Augenkrankheit lässt meine Sehkraft zunehmend verblassen und ich könnte einfach abwarten, bis es dunkler wird in meinen Augen und auf dieser Welt um mich herum. Stattdessen mache ich mich auf die Suche nach Menschen, die mutig neue Wege gehen, nach Gemeinschaften, die Hoffnung machen und nach kleinen Bewegungen, die Großes bewirken könnten. Mit den Erinnerungen an meine Zeit als Journalistin, Mutter und Beobachterin dieser Welt lade ich dich ein, mich auf dieser Reise zu begleiten. In dieser vierten Episode erzähle ich davon, wie ich in den letzten Wochen etwas mehr Mühe hatte, meine Lichtspuren zu finden. Mein Handy surrte in diesen letzten Tagen mehr als sonst. «Jetzt musst du aber weit ausholen, um noch Lichtspuren zu finden», schreibt mir eine Freundin aus Basel. In diesen Tagen scheint es tatsächlich dunkler geworden zu sein. Die Sonne verschwindet bereits lange vor 5 Uhr und ein kalter Wind bläst durch die Straßen und durch die Weltpolitik. Die Demokratie, mit der Menschen in meinem Alter aufgewachsen sind, scheint sich zu verändern. WhatsApp-Nachrichten und Bilder tröpfeln rein. Eine weinende Freiheitsstatue aus den USA, ein Bild einer umgekippten Ampel aus Deutschland, der Mittlere Osten, die Ukraine, die Zeichen der Unsicherheit mehren sich. Es fühlt sich an, als ob ein kollektiver Atem angehalten wird. Und so zwingt mich diese Situation, nochmals genauer hinzuschauen, tiefer zu suchen. Wo sind sie denn, die Lichtspuren? Ein Hinweis bekomme ich von David, der junge Student, der mich unterstützt, damit ich mit meinen schlechten Augen noch immer die Nachrichten auf meinem Handy lesen kann. Er schickt mir ein Video einer spanischen Schriftstellerin, die erklärt, dass Poesie bei gesellschaftlichen Problemen oft nicht ausreicht. Man braucht Geschichten und Romane, um solche Themen wirklich zu erzählen und erfahrbar machen zu können. Vielleicht ist das Buch «Der kleine Prinz» deshalb so beliebt, weil es Probleme in Form einer Geschichte erzählt, die Hoffnung schenkt. So sagt der kleine Prinz in einer dunklen Nacht: «Schau, dort, wo die Nacht am dunkelsten ist, dort leuchten die Sterne am hellsten.» Meine Freundin Assel Abilsaitova aus Kasachstan schickt mir aus Basel dieses Stück Musik von Silvestrov. Sie hat es für mich und für uns alle gespielt. Sie sagt, dass für sie in diesem Stück Musik sich das Licht widerspiegelt. An einem ganz dunklen Ort der Welt ist letzte Woche meine Freundin Kashi aus den Niederlanden gewesen. In humanitärer Mission war sie in Afghanistan und hat dort Medikamente verteilt. Jetzt, wo sie wieder zurück ist, erzählt sie, dass auch dort es alles noch etwas dunkler geworden ist als noch vor einem Jahr. Sie ist sehr berührt, als ich sie frage, welche Lichtpunkte sie dennoch gesehen hat.
I have to say, when you say this, I become very sad. It felt different last year than it did this year, to be very honest. I really feel, I know we want to talk about hope, but I also felt more hope last year than I did this year because it's been going on and the rights of women are being more and more restricted. So I really like to talk about hope, but I also want to be realistic that I could feel more hope last year than I did this year. I saw more women on the street last year. I saw hardly any women on the street this year, just a few of them. Yeah. Yeah, so I'd love to be more optimistic there, but I for me it was actually quite quite difficult to feel that, to feel also me as a woman going there. I was with two male colleagues. Yeah, me as a woman going there, me as a woman standing in front of a whole room of 80 men with beards, half of which are Taliban. Yeah, presenting the findings from a market analysis. Yeah, I'm all dressed up in black clothes and, you know, long covered up. Yeah, I mean, I was much more aware of the fact that I was a woman this time than I was last year.
Ihre Inspiration, so sagt sie, kommt von einer tiefen Verbundenheit mit dem Menschen, die man verspürt, wenn man richtig hinschaut.
For me, really, the inspiration comes from, yeah, looking into, just connecting, yeah, and that can be very, very small, very small ways. Our guard, I can still remember the eyes of our guard in the compound where we were staying last time. You know, it's the kindness, it's the connection, it's the, I don't know, I'm not from there, I don't know how it is to be in their situation, but there's this human contact that for me is really, that's really my inspiration.
Sie meint, dass Gott nicht irgendwo da oben ist, sondern ein kleines Licht in jedem Menschen von uns wahrgenommen werden kann.
For me, God is not sitting somewhere up there on a cloud. God is in every single one of us as a tiny little piece of light that comes from above, that's in each one of us. And for me, and even when I say that, I can feel it, but for me, it's really about connecting human to human, which is then actually God to God, or, you know, the most what it's all about.
Sie erzählt von einem Mann, der das Lager mit Medikamenten betreut und mit viel Sorgfalt und Liebe eine wunderbare Arbeit macht. Das seien Menschen, die sie inspirieren.
Being in a pharmacy warehouse, yeah, in one of the provinces up north, yeah, near Mazar-e-Sharif, and being there with the pharmacist in charge of this warehouse, feeling his care and his dedication and his true desire, true longing to make a difference and to do his very best in this small pharmacy warehouse up somewhere in the north of Afghanistan, where he's from. And those moments are such inspiration to me. And I feel a lot of humility there as well, huh? It's really this humility or humbleness to see, wow, I honor you. I respect so much what you're doing. So that for me is, and again, this also comes down to connection, huh? Human connection, and to feel his dedication and his true care and spirit in making a little bit of a difference, and also his pride in how he organizes the warehouse with the medicine and so on. It was very, very touching.
Auch hier in Leipzig, wo ich noch immer wohne, spürt man ein rauerer Wind. Ganz dunkle Zeiten kommen an diesem 9. November in Erinnerungen. Vor 86 Jahren brannten die Mitglieder der Nationalsozialistischen Partei Synagogen, Kaufhäuser und Schulen nieder. Sie schlugen, beraubten und verschleppten hunderte Menschen. Sie bereiteten den Boden für eine völlige Vernichtung der jüdischen Gemeinde vor. Von den einst 12.000 Mitgliedern der Gemeinde hier in Leipzig blieben bei Kriegsende kaum 20 Personen zurück. Doch wenn man gut hinhört, hört man auch die Stimmen, die Lichter erscheinen lassen. Hier am Karl-Heine-Platz, wo sich Hunderte von fast nur jungen Menschen sich an diesem Gedenktag eingefunden haben.
Wir sind heute am 9. November zusammengekommen, den 86. Jahrestag der Pogromnacht der Nationalsozialisten. Froh wären wir, wenn wir sagen könnten, dies ist die Zeit für ein stilles Gedenken. Ein Gedenken, das die Opfer in den Mittelpunkt stellen kann. Ein Gedenken, was darin seine Kraft hat, dass das Wissen um das, was geschah, groß ist, in einem Miteinander, das solche Taten gegenwärtig und zukünftig unwahrscheinlich macht. In einem Leben, das seinen Namen verdient. Aber dem ist nicht so. Mehr als dass man weiß, dass Antisemitismus schlecht ist, weiß kaum noch jemand. Und obwohl an vielen Orten anlässlich des 9. November Gedenken abgehalten werden, das Wissen darüber, was Antisemitismus ist, nimmt nicht zu, sondern ab. Wir wollen an diesem Tag deswegen nicht nur einfach gedenken, sondern uns gemeinsam bewusst machen, dass es immer auch um die Gegenwart geht und in dieser die Gefahr der zum Fest des Glück erhobenen Grausamkeit und Barbarei aktuell ist, wie nicht mehr seit dem Ende des Nationalsozialismus.
Und dann etwas später?
Wir möchten hier in aller Kürze nur einmal hervorheben, dass die heutige Ausprägung des Antisemitismus eine andere Gestalt hat, als der Antisemitismus früher hatte, den die Nationalsozialisten in ihren Leichenfabriken in der schrecklichsten aller Möglichkeiten aufheben wollten. Der Antisemitismus, der sich heute und ganz aktuell als Gewalt zeigt, ist ein Antisemitismus, der sich gegen das Establishment richtet, einer, der sich mit antistaatlichen und antigesellschaftlichen Positionen vermengt. Demgegenüber war der Antisemitismus der Nationalsozialisten staatlich organisiert, gefördert und in Institutionen und Gesetzen gegossen. Und am 9. November geht es um eine Auseinandersetzung damit, mit der menschenvernichtenden Todesmaschine der Nazis, die am 9. November 1938 den Schritt von der Diskriminierung hin zur Vernichtung machte.
Was kann man denn noch machen, um die Demokratie zu fördern? Frage ich Ulrike Bertus, im Haus der Demokratie zuständig für Öffentlichkeitsarbeit. Sie ist überzeugt, dass es die politische Bildung ist, die die Menschen für die Demokratie interessieren lässt.
Ich mache auch zum Beispiel ein Politikcafé. Wir haben eine Parktour gemacht. Also ich möchte mit Menschen ins Gespräch kommen, ihre Meinung hören und bei der Meinungsbildung helfen. Das ist eigentlich so mein Steckenpferd. So niedrigschwellige politische Bildung nennt man das immer. Also ich möchte den Menschen Methoden an die Hand geben, eine eigene Meinung zu bilden, Bildung bilden zu können. Ich glaube, das ist verloren gegangen. Und das ist das, was ich ja eigentlich mache.
Dann vielleicht eben an dich die Frage, weshalb denkst du, ist der Rechtspopulismus im Vormarsch, im frühen Osten von Deutschland oder immer noch im Osten natürlich, aber frühere DDR, ja?
Ja, es ist ja ein total komplexes Thema, da spielen extrem viele Sachen rein, aber vielleicht runtergebrochen ist es meiner Meinung nach die Vielzahl der Krisenerfahrungen. Also wir haben ja die DDR gehabt bis 89, 90. Die 90er Jahre, die dann folgten, waren schon sehr prägend für viele Menschen, also vor allen Dingen für meine Schwiegerelterngeneration, natürlich aber auch für deren Kinder. Wenn wir überlegen, dass eben gesagt wurde, ihr kommt jetzt im Prinzip zur BRD dazu und diese blühenden Landschaften, die versprochen wurden, die es ja auch im Westen schon nicht mehr gab. Also ab Anfang der 80er Jahre gab es im Westen auch eine steigende Arbeitslosenzahl. Wir haben es gab Probleme mit der Umwelt, also saurer Regen war ja in den 80er Jahren so ein Begriff. Und dann hat man aber 90 dann versprochen, ja, kommt zur BRD dazu und bei uns ist alles total toll. Aber es war einfach nicht so. Auch dieses Leistungsversprechen, wenn du etwas tust, dann kannst du alles erreichen. Das war nicht möglich. Die Treuhand kam dann. Also die 90er Jahre sind einfach sehr prägend gewesen. Und dann haben wir natürlich auch noch andere Krisenerfahrungen. Wir haben 2008 gab es die Wirtschaftskrise, es war natürlich auch hier zu spüren. Wir haben 2014, 2015, wo viele Geflüchtete aufgenommen wurden, zum Glück und richtigerweise. Wir haben Corona, wir haben den Ukraine-Krieg. Also es gibt sehr, sehr viele Sachen, die dafür gesorgt haben, dass die Menschen sehr unsicher sind. Und ich glaube, dass das ein großer Faktor ist, warum Menschen sich rechts zuwenden, weil die Menschen haben Angst in Krisenerfahrungen und da ist der Rechtspopulismus einfach sehr stark, weil er zum einen von der einen Person die Verantwortung abnimmt, sagt, hier guck mal, du musst dich im Prinzip nicht mehr kümmern, wir sagen nämlich, wer schuld ist und wir kümmern uns drum. Und das ist natürlich auch sehr einfach, wenn man in der Krise einfach sagen kann, okay, ich kann mich jetzt auf meinen kleinen Garten konzentrieren und auf meine kleine Welt und ich muss mich nicht mehr kümmern. Das ist sicherlich ein Punkt.
Aber also in meiner Wahrnehmung war ja gerade in der DDR eigentlich der Faschismus ausgerottet. Oder man hat versucht, so viel, gut wie möglich hier wirklich alles wegzuwischen aus diesem Gedankengut. Und dann erstaunt es jemand wie mich jetzt, weshalb es genau hier wieder so stark ist.
Naja, man hat sich da so ein bisschen aus der Verantwortung gestohlen. Also ausgerottet war der Faschismus natürlich nicht. Man hat gesagt, wir sind der antifaschistische Staat und damit hatte es sich eigentlich erledigt in der DDR. Auch das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Aber rechte Tendenzen waren nicht, oder rechtes Gedankengut war hier nie weg. Es gab auch in der DDR viele rechte Zwischenfälle. Also gibt es auch mittlerweile gibt es tolle Podcasts auch dazu, die man sich dazu anhören kann. Also es gab auch in der antifaschistischen DDR gab es Rechte. Und die konnten auf Strukturen dann auch aufbauen ab 89, 90. Also das ist ja jetzt, das, wenn man sich den NSU zum Beispiel anguckt, das hat ja funktioniert, weil es einfach diese Strukturen schon gab und diese Menschen, die sich schon lange vernetzt hatten.
Das ist spannend, genau. Und jetzt kann so, dass ein Ort wie das Haus hier wirklich etwas dagegen bewirken?
Na, ich hoffe es. ich glaube, dass wir davon wegkommen müssen, gerade auch in der politischen Bildung oder auch zivilgesellschaftlich, dass man denkt, wir müssen das ganz Große bewirken. Ich glaube daran, dass ich vielleicht nicht jeden erreichen kann, aber ich erreiche Menschen in meinem näheren Umfeld. Und ich glaube, dafür ist auch das Haus der Demokratie einfach ein guter Ort. Wir haben hier ein schönes Café, wir haben hoffentlich ab nächsten Jahr auch eine tolle Außenfläche für Begegnungen, wo man sich einfach treffen kann. Und das ist total wichtig. Und deswegen glaube ich, dass das Haus der Demokratie auch mit seiner Geschichte einfach einer dieser Orte sein kann, wo politische Teilhabe und Meinungsbildung gefördert werden kann.
Abends in der Dunkelheit in der Leipziger Straßen höre ich andere Töne, die Mut machen. Hier bei der 80-jährigen Weinstube Hornserben spielt am Sonntagabend die Band Blue Stars aus Halle. Sie lässt uns daran erinnern, dass die USA auch anderes produzieren kann als schwierige Nachrichten.
Im Hinblick auf viele andere Dinge machen wir das Beste draus. Ne? Viel Spaß mit dem blauen Stern. Die einzelnen Leute werde ich dann im Laufe des Abends noch ein bisschen näher vorstellen und bewegt euch, trinkt euch ein Bier, macht euch einen schönen Abend. Tschüss.
Ich denke darüber nach, was mir in schwierigen Zeiten geholfen hat. Als ich nach 30 Jahren aus dem Ausland zurück in die Schweiz gekommen bin, fühlte es sich an, als hätte jemand den Lichtschalter ausgemacht. Die Welt schien gedämpft, die Farben blass, die Geräusche leise um mich herum. Doch da waren Menschen, alte Freunde oder wie Kasi sagte, die Lichter in den Augen der anderen, die mir geholfen haben, weiterzumachen. In solchen Momenten muss man genau hinhören, um die leisen Töne des Lebens wahrzunehmen. Ich höre diese leisen Töne auch am Sonntag, wo man mich zum Kulturpalast in Dresden eingeladen hat. Dort erklingt Beethovens 9. Sinfonie, ein Werk, das zwei Weltkriege überlebt hat und heute als ein Denkmal für Frieden und Freiheit steht. Die Ode an die Freude beginnt fast wie ein Flüstern, ein zarter Hauch aus der Stille des damals tauben Beethoven. Doch wer genau lauscht, spürt, wie sich die leise Musik entfaltet, an Kraft gewinnt und schließlich den Raum mit Hoffnung und Licht erfüllt. Jeden zweiten Montagabend teile ich mit dir Geschichten, die eine Spur von Licht oder eben Traces of Light erscheinen lassen. Vielleicht hast du Geschichten, welche ich auch aufgreifen könnte. Bitte schreibe mir unter den Kommentaren und mache mit. Wo entsteht etwas Neues? Nimm Kontakt mit mir auf und ich kann dich auch interviewen. So machen wir uns gemeinsam auf die Suche nach Lichtspuren, die die schleichende Dunkelheit dieser Welt und in meinen Augen aufhalten könnten.
Das war Traces of Light. Ein Podcast von Elsbeth Horbati, die auf der Suche nach Menschen und Gemeinschaften ist, welche in diesen schwierigen Zeiten Mut machen.